Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tjam.
Hallo und herzlich willkommen. Die Punks sind ab heute zurück auf Sylt. Es gibt sie wieder. Es gibt ein Protestcamp. Das heißt, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion Sylt kommen zum dritten Mal auf die Insel, die auch gern als die Insel der Schönen und Reichen beschrieben wird. Und geplant ist dieses Camp bis zum 1. September. Und darüber sprechen wir jetzt mit Philipp Meinert. Beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Punk, hat dazu schon vielfach publiziert. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo Frau Tjam.
Es ist also das dritte Mal in Folge, dass sich die deutsche Punkszene auf Sylt trifft. Hat das Protestcamp denn das Zeug zu einer dauerhaften Sommeraktion?
Also es scheint zumindest den Wunsch zu geben, da was zu verstetigen. Aber vielleicht zur historischen Einordnung muss man ja sagen, dass sich das Ganze auf die sogenannten Chaostage bezieht. Die waren traditionell in den frühen 80ern und bis in die frühen 2000er schwerpunktmäßig bundesweite Punktreffen, hauptsächlich in Hannover. Und das war noch in den 90ern ein großes Aufregerthema. Es gab auch viele Konflikte zwischen der Polizei und den Punks und da wurde dann den ganzen Sommer drüber diskutiert. Es wurde auch mal ein Supermarkt geplündert und daran knüpft man an. Aber ich würde sagen, das Konfliktpotenzial ist da schon deutlich geringer, wenn ich mir das so angucke, was da seit 2022 in Sylt so ist. Aber ja, Punks sind sehr traditionsbewusst und da passt das schon, dass sie das so ein bisschen aufleben lassen möchten.
Und wenn wir nochmal zurückschauen, alles fing ja an vor 2 Jahren mit dem 9-Euro-Ticket. Dann gab es noch Corona. Wie hat sich denn das Protestcamp insgesamt entwickelt?
Ja, dann muss man vielleicht sagen, dass das natürlich auch so ein Zeitgeistphänomen dahingehend ist, dass es ja so ein bisschen nach den Corona-Zeiten auch den Wunsch wieder gab, zusammenzukommen. Und da sind Punks natürlich nicht anders als andere Menschen. Und da bot sich das natürlich an, so ein Camp zu machen. Dazu kam natürlich das 9-Euro-Ticket. Man konnte sich es auch mal leisten, dahin zu fahren. Und aus dieser Geschichte muss man es eigentlich so ein bisschen erklären, würde ich sagen. Und ja, das ist eigentlich so das, wo es so herkommt und es jetzt nicht mehr so viel mit den Chaostagen in Hannover zu tun hat.
Und man muss aber auch betonen, Sylt ist ja in den vergangenen Monaten vor allem auch wegen rassistischer Gesänge reicher Partygäste in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Nimmt das Protestcamp darauf denn jetzt Bezug oder wogegen richtet sich der Protest?
Also da das Ganze ja schon längerfristig geplant ist, es wird zwar in dem Aufruf auch erwähnt, es ist aber nicht der Hauptaufhänger. Also es gibt ja interessanterweise 2 Aufrufe, die etwas auseinandergehen. Die Initiative Sylt für alle, die Sie zu Beginn gesagt haben, für ein solidarisches Miteinander, klimagerecht und inklusiv für eine gemeinsame Zukunft in eine gemeinsame Zukunft ohne Gentrifizierung ein Camp angemeldet haben. Da muss ich sagen, das sind zwar alles sehr richtige Ziele, das klingt aber auch ein bisschen wie so ein Antrag der Jusos auf dem SPD-Parteitag, jetzt weniger nach Punkerkrawallen und Ausschreitungen. Dann gibt es noch einen anderen Aufruf, der, ich würde mal sagen, etwas traditioneller ist. Der kommt von der APPD, der Anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands, beziehungsweise im Landesverband Berlin. Und da heißt es, man freue sich bereits auf, ich zitiere, voll so Randale und günstig Urlaub zum Leid der Snobs und plane bereits das traditionelle Stürmen des kostenpflichtigen Strandes auf Poolpartys im Wilhelminenbrunnen, Demontage von Kunstinstallationen und Umfunktionierung des Westerländer Rathause zur größten Punkerkneipe im Norden. Also das hat schon ein bisschen eher Chaostage-Vibes. Mhm. Aber bei beiden steckt so ein bisschen dahinter die politische Botschaft, Sylt soll allen gehören, den Punks und nicht nur den Reichen.
Mhm. Hat es denn aber auch was damit zu tun, dass vor 2 Jahren das Camp ja auch schon ganz schön chaotisch verlief? Es musste ja auch aufgelöst werden. Also wie sieht es dieses Jahr aus? Welche Maßnahmen haben eventuell die Organisatorinnen getroffen vorab?
Ja, also ich konnte der Bild-Zeitung entnehmen, dass die Behörden und die Polizei eigentlich schon Entwarnung geben und sie sicher sind, dass die Lage eigentlich unter Kontrolle ist. Auch so dieses Camp Sylt für alle, die sammeln bereits jetzt schon Spenden, dass sie sich Dixi-Klos leisten können und eine Müllbeseitigung organisieren können. Also das spricht schon dafür, dass sie ein gewisses Interesse haben an einem gesitteten Ablauf. Für die APPD kann man jetzt natürlich nicht garantieren, das könnte noch spannend werden. Aber ich sag mal so, auch 2022 blieb ja der große Knall so ein bisschen aus. Also es gab natürlich Rangeleien, es gab Ruhestörungen. Das Camp wurde irgendwann auch nach einem Gerichtsbeschluss abgebaut. Aber ich denke mal, das sind relativ normale und alltägliche Situationen, ob mit oder ohne Punks. Also das, ich glaube, auf Stadtfesten müssen Polizei und Ordnungsamt ähnlich einschreiten. Und da würde ich jetzt sagen, dass da nichts Dramatisches zu befürchten ist.
Sagt Philipp Meinert, beschäftigt sich mit und publiziert über die Punk-Szene. Wir sprachen über das Protestcamp der Punks auf Sylt. Beginnt heute, geht rund 6 Wochen. Vielen Dank für die Einordnung hier bei uns im Programm.
Gerne, tschüss.
Gestern Abend ist in Frankfurt am Main das 10. Festival des italienischen Genrefilms Terza Visione zu Ende gegangen. Das heißt, an 5 Tagen konnte man 18 Filme unterschiedlicher Genres sehen, die in analogen 35mm Filmkopien gezeigt wurden. Super viele Zuschauer und Zuschauerinnen sind teilweise von weit angereist, um im Deutschen Filmmuseum Klassiker oder auch völlig unbekannte Filme anzuschauen. Und unser Filmkritiker Jochen Werner war ebenfalls dort. Wie war denn die Jubiläumsausgabe? Wie hat sie sich gestaltet?
Ach, es war ganz wunderbar. Es war eine bunte Tüte mit einem sehr vielfältigen Programm. Man muss sich das so vorstellen, dass immer jedes Jahr so ein paar sehr bekannte Klassiker als Zugpferde gezeigt werden. Das war in diesem Jahr zum Beispiel La Maschera del Demonio von Mario Bava. Das ist so eine Art Gründungsmonument des italienischen Horrorkinos. Oder Top Job, ein Bankraubthriller mit Klaus Kinski. Und zwischen all diesen ohnehin schon bekannten und beliebten Filmen stehen dann teilweise komplett unbekannte Filme, die man dann gemeinsam im Kino wiederentdecken kann. Und ja, das Schöne am Terza Visione ist, dass halt dort nicht nur Genres gezeigt werden, die ohnehin schon eine große Fanbasis haben, also der Italo-Western, der Giallo, der italienische Kriminalfilm oder der Horrorfilm, sondern auch solche Genres, die halt oft übersehen werden bei einschlägigen Festivals, in einschlägigen Filmreihen oder die teilweise völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf haben. Es sind Slapstick-Komödien zu sehen, Soft-Sex-Filme oder auch Melodramen.
Also ein absolut breit angelegtes Spektrum. Gibt es denn trotz der vielen unterschiedlichen Genres eine Struktur des Programms, also einen roten Faden oder Themenschwerpunkte?
Ja, also in mehrerer Hinsicht. Zum einen ist der Eröffnungstag immer einem bestimmten Filmemacher gewidmet, der dann im Idealfall auch selbst eingeladen wird. Das war zum Beispiel im letzten Jahr der große Horrorfilmregisseur Dario Argento, der auch persönlich vor Ort war. Das war dieses Jahr auch so geplant mit dem Kultregisseur Enzo J. Castellari, der dann allerdings leider kurzfristig im hohen Alter von inzwischen 85 Jahren aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Deswegen war er dann nur in Form von Videoeinführungen und selbstverständlich mit seinen Filmen präsent. Dann öffnet sich das Festival zum Ende hin eigentlich immer noch mal. Auch seit 3 Jahren jetzt gibt es dort einen internationalen Tag. Da lässt das Festival also das italienische Kino dann auch noch mal hinter sich, zeigt seltene Filmkopien aus anderen Ländern und öffnet sich dann somit auf andere Filmkulturen hin. Mhm. Und in diesem Jahr kam dann tatsächlich ein kleiner Themenschwerpunkt noch mal dazu in Form eines Double Features, das auf 2 Festivaltage verteilt wurde und das sich dem ja eher verfemten und recht übel beleumundeten Genre des Mondo-Films gewidmet hat.
Mhm. Mondo, also Welt, was heißt das genau? Was ist Mondo-Film für ein Genre?
Der Mondo-Film ist eine besonders reißerische Spielart des Dokumentarfilms, die vor allem in den 60er Jahren Konjunktur hatte. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art filmische Weltausstellung. Das Genre ist benannt nach dem ersten großen Erfolgsfilm, das ist Mondo Cane von 1962, also Hundewelt. Der wurde damals inszeniert von einem Regisseurs-Trio, Gualtiero Giacopetti, Franco Prosperi und Paolo Cavara. Und dieses Filmteam ist tatsächlich 2 Jahre um die Welt gereist, um dort verschiedenes Material zu filmen, oft auch im Guerilla-Stil und ohne Drehgenehmigungen oder dergleichen. Da wurden dann zum Beispiel Brauchtümer und Rituale aus anderen Kulturen gefilmt, also alles Material gesucht, das dem damaligen europäischen Betrachter in irgendeiner Form ungewöhnlich, sensationell oder auch schockierend erscheinen sollte. Das waren teilweise sehr aufwendige Produktionen. Also sowas wie Mondo Cane war eben als ein wirklich ambitionierter Großfilm sowohl produziert als auch rezipiert. Das lief nicht nur in Schmuddelkinos, sondern Mondo Cane lief beim Filmfestival in Cannes, war für einen Oscar nominiert. Das Genre ist aber heute stark in Verruf geraten, weil eben diese Perspektive auf andere Kulturen, die in diesen Filmen präsent ist, oft auch unleugbar kolonialistische Züge hat.
Klingt so, als seien die Filme schlecht gealtert. Wie werden die denn dann im Programm kontextualisiert?
Ja, also es gab auch schon bei vergangenen Festivals durchaus kontroverse Diskussionen, wie man mit diesen Filmen umgehen soll und ob man diese Mondo-Filme überhaupt nochmal zeigen soll oder muss. Und auch auf diese Kontroverse reagiert jetzt eigentlich dieser Themenschwerpunkt. Es ist ohnehin beim Terza Visione sehr wichtig, dass eben über die Filme und über das Programm auch ganz viel gesprochen wird. Es gibt oft sehr kenntnisreiche und tiefgreifende Einführungen zu vielen Filmen. In diesem Fall jetzt gleich zweimal von Sven Safarov, das ist ein Autor und Filmexperte aus dem Umfeld des ohnehin sehr empfehlenswerten Blogs Eskalierende Träume. Der hat hier gleich zweimal sehr faktenreich Kontext zu den Filmen, den Filmemachern, zur Rezeption und zum historischen Kontext geliefert, hat einem ganz viel an die Hand gegeben vor den Vorführungen, auch für die Auseinandersetzung mit diesen Filmen. Und dann kommt in diesem Jahr noch dazu, dass wir einen sehr seltenen Fall auch in der Kinogeschichte haben, dass nämlich ein zweiter Film zu sehen war, der als direkte Antwort und auch Kritik eines anderen Films entstanden ist. Der heißt Locchio Selvaggio, ist 3 Jahre nach Mondocane entstanden von Paolo Cavara, also einem der 3 Filmemacher des Vorgängers, der dann sich irgendwann mit seinen beiden Kollegen komplett zerstritten hat und als so eine Art ja, Mondo-Whistleblower dann eine beißende Kritik und Dekonstruktion der Praktiken des Mondo-Filmemachens dann wiederum als sehr reißerischen Film inszeniert hat. Also wir haben hier Rede und Gegenrede eigentlich im selben Festivalprogramm. Mhm. Und ja, das bleibt auch in einer gewissen Ambivalenz. Also es bleibt dabei, dass man sich als Zuschauer auch zu diesen Filmen verhalten muss, dass man selber einen Standpunkt einnehmen muss. Und das ist was ich am Terza Visione auch sehr schätze, dass es auch immer ausgeht von einem mündigen Publikum, das dazu auch imstande und willens ist.
Hast du denn einen Lieblingsfilm oder einen besonders schönen Film im Festivalprogramm entdeckt?
Das habe ich tatsächlich. Also ich habe gestern Abend im Rahmen des Internationalen Tages einen neuen Lieblingsfilm entdeckt. Das ist also kein italienischer Film, sondern ein französischer Film. Les Aventuriers, die Abenteurer von Robert Henricot. Das ist ein Film, der tut am Anfang so, als wäre er einfach nur eine sonnenbeschienene Abenteuer-Action-Komödie mit Alain Delon und Lino Ventura. Aber da ist eigentlich in diesem Tonfall, da ist von Anfang an irgendwas so verschoben. Der Film ist so weich und so zärtlich, dass eigentlich von Anfang an klar ist, dass das auch vor allem eine Ode an die Bastler und die Künstler und die Träumer auf der Welt ist. Und in der zweiten Hälfte reißt dann der Tod nochmal eine Lücke in den Film und es wird dann irgendwann klar, dass der Film auch seinen Titel, der ja erstmal total generisch klingt, die Abenteurer, dass er den nicht zufällig trägt, sondern dass der Film auch in Anspielung natürlich auf den großen Klassiker von Antonioni so eine Art L'Aventura des französischen Abenteuerfilms ist. Also mein Herz blutet seit der Vorstellung gestern.
Oh, es klingt sehr poetisch. Und dein Fazit, gibt es noch etwas, was du uns über das Festival sagen möchtest?
Ja, ich möchte noch ein kleines Plädoyer halten, vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt vielleicht, die eine gewisse Neugier entwickelt haben, die sich jetzt überlegen, soll ich vielleicht selber mal auf so ein Festival besuchen? Ich möchte allen anraten, macht das jetzt und schiebt das nicht mehr länger auf, weil es auch gar nicht klar ist, wie lange ein Festival dieser Art noch existieren kann. Es werden ja alle Filme von 35mm Filmkopien projiziert, also von echten Filmrollen aus Filmarchiven und nicht von digital von irgendwelchen Festplatten. Und die Verleihpolitik von vieler Filmarchive wird immer restriktiver. Da spricht auch der Filmkurator Andreas Beilharz jetzt während des Festivals immer wieder drüber, wie schwer es inzwischen ist und wie schwer es im Verlauf dieser 10 Jahre, die das Festival existiert, geworden ist, diese Kopien überhaupt noch loszueisen und nochmal vorzuführen. Also wenn euch das interessiert, dann fahrt jetzt hin, ergreift die nächste Gelegenheit, ihr werdet es nicht bereuen.
Ein Plädoyer an das Terza Visione Filmfestival in Frankfurt am Main. Die 10. Ausgabe ist gerade erschienen und unser Filmkritiker Jochen Werner hat uns einiges berichtet über das italienische Genre-Kino. Ich danke dir herzlich für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter.
Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden vom Rennen ums Weiße Haus lässt auch die Hollywood-Stars nicht kalt. Die Sängerin, Schauspielerin und Filmemacherin Barbara Streisand schrieb auf X, man müsse Biden dankbar sein, dass er so wörtlich unsere Demokratie aufrechterhalten habe. In seiner 4-jährigen Amtszeit habe er Bedeutendes geleistet. Die Sängerin Cher schrieb, sie fühle sich gemartert, weil sie nicht glaube, dass die Demokraten ohne Biden gewinnen könnten. In den vergangenen Wochen hatten große Namen aus Hollywood damit begonnen, Biden zu einem Verzicht seiner Kandidatur aufzufordern. Schauspieler George Clooney, ein Unterstützer der Demokraten, hatte das in einem Meinungsbeitrag für die New York Times getan. Sky Team von Luc Rémont ist Spiel des Jahres. Für das Spiel des Jahres nimmt die Jury des gleichnamigen Vereins jährlich den Markt mit hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe. Ziel von Sky Team ist es, als Pilotin und Co-Pilot gemeinsam eine Maschine zu steuern und sie sicher auf verschiedenen Flughäfen zu landen. Das erklärte der Vorsitzende der Jury und des Vereins Spiel des Jahres Schrappers im Deutschlandfunk Kultur.
Wir müssen uns tatsächlich Pilotin und Co-Pilot blind verstehen quasi im Cockpit. Es gibt natürlich Handgriffe wie Bremsen, das Fahrwerk ausfahren. Das muss man blind machen. Und da haben wir sozusagen im blinden Vertrauen haben wir jeweils 4 Würfel, die wir einsetzen müssen. Und das ist ein wahnsinnig gutes Erlebnis. Gerade wenn es gelungen ist, die Maschine auf dem Flughafen aufzusetzen, auf der Landebahn, nicht davor und nicht dahinter.
Harald Schrappers, Vorsitzender der Jury und des Vereins Spiel des Jahres. Kennerspiel des Jahres wurde E-Mission von Matt Leacock. Dabei geht es darum, die Erderwärmung zu stoppen. In London ist die Shortlist für die britischen Dokumentarfilmpreise 2024 veröffentlicht worden. Die Auszeichnungen werden im November in insgesamt 15 Kategorien vergeben. In diesem Jahr gibt es eine neue Kategorie: Bester Dokumentarfilm über Populärkultur. Dafür sind unter anderem eine Dokumentation über die Band Milli Vanilli und der Aufstieg und Fall von Boris Johnson nominiert. Der am häufigsten nominierte Film ist 40 Tage in Mariupol, eine ukrainische Produktion über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Aber auch ein Film über falsche Behauptungen zu Kindesmissbrauch ist ein Anwärter auf den Preis gleich in mehreren Sparten. Accused, the Hampstead Pedophile Hoax. Die British Documentary Awards werden seit 1972 verliehen und heißen umgangssprachlich Grierson Awards nach dem schottischen Dokumentarfilmer John Grierson. Sie werden vom Grierson Trust vergeben.
Manuel Seko ist Künstler aus Dresden, hat Mediengestaltung in Karlsruhe studiert, lebt mittlerweile in Köln. Und ja, während seines Studiums in Baden-Württemberg sah er sich als Schwarzer aus Sachsen oft mit vielen falschen Vorstellungen konfrontiert. Und mit diesen Fremdzuschreibungen, auch in Bezug auf seine Heimat Dresden, hat er sich künstlerisch mit auseinandergesetzt. 2 Hörstücke und ein Buch sind entstanden. Und darüber hinaus gibt es aktuell noch eine Ausstellung zu seinem Projekt in Köln zu sehen. I Lost My Gems, so heißt das Projekt, und über seine Arbeit sprechen wir im Kompressor. Herzlich willkommen, Herr Seku.
Hallo.
Ja, I Lost My Gems heißt so viel wie Ich habe meine Edelsteine verloren. Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Also das Projekt hat für mich eigentlich mit dem Juwelenraub, der 2019 im Grünen Gewölbe in Dresden stattgefunden hat, angefangen. Das war für mich ein Auslöser, mich mit meiner eigenen Geschichte und Bezügen zu meiner Heimatstadt Dresden auseinanderzusetzen. Und da ja da Juwelen geklaut worden sind, habe ich mich eigentlich vor allem mit diesen Pressebildern und dem Bild des Raubs an sich, also wie da mehrfach auf die Scheibe eingeschlagen wird, auseinandergesetzt und fand diesen Moment interessant, dass die Juwelen gestohlen, geraubt werden. Und dieses Bild habe ich mir sozusagen für mich übernommen und mich mit dem Thema Erinnerung, Mythos, mit diesen Themen auseinandergesetzt. Mhm.
Es geht also um den Verlust, die zahlreichen Kunstobjekte und Schmuckstücke. Die ganze Welt hat ja damals darüber berichtet. Was ist Ihnen denn da in der Berichterstattung aufgefallen?
Also zuerst mal ist mir aufgefallen, dass mit meinem Umzug von Dresden nach Karlsruhe ich sozusagen von Dresden heimgesucht wurde, weil ich Ende 2014 umgezogen bin. Und das genau auch der Zeitraum war, in dem Pegida gestartet hat. Das heißt, ich bin in Karlsruhe aufgewacht und habe in den Nachrichten von Dresden gehört. Und diese Art der Berichterstattung fand ich interessant, weil ich das Gefühl hatte, ich komme aus einem für mich persönlich anderen Dresden als nur das, was berichtet wird eigentlich. Mhm. Und vor allem dieser Juwelenraub war dann für mich nochmal so eine ganz absurde Sache, die erstmal gar nicht politisch zu betrachten ist, aber schnell politisch im Wortlaut wurde, wenn zum Beispiel davon die Rede war, dass die Diebe auch ein Stück Identität gestohlen haben. Das war dann sozusagen für mich dieser Anlass, mich mit dem Thema Identität oder der Frage, was ist denn eigentlich das, was geraubt wurde und was ist die Identität, die geraubt wurde und wo steckt sie eigentlich für mich und Mhm. Ja, für mein Umfeld auch.
Also interessante Fragen. Ja, was, wenn Sie auch das gerade angesprochen haben, dass Sie nach Karlsruhe gezogen sind, zeitgleich Pegida entstanden ist. Welche Reaktionen sind Ihnen denn gespiegelt worden in Karlsruhe von einer weißen Mehrheitsgesellschaft?
Das war also auch gar nicht nur die weiße Mehrheitsgesellschaft, sondern schon auch noch viel mehr Personen mit Migrationshintergrund, die ich in Karlsruhe kennengelernt habe. Und gerade auch diese Leute, die noch nicht in Dresden waren, haben meistens mit Verwunderung, Skepsis, teilweise aber auch erschrocken oder mit Angst reagiert. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich als eine Art Flüchtling nach dieser alten Erzählung, ich komme aus dem Osten, flüchte in den Westen, um jetzt da in Sicherheit oder ja einfach in einer anderen Umgebung zu sein. Und ich bin eigentlich einfach nur umgezogen, um zu studieren, was Neues kennenzulernen, einfach irgendwo anders hinzugehen. Und in diesen Momenten, wo mir diese Skepsis entgegengekommen ist, hatte ich das Gefühl, ich muss es richtigstellen, aus welchen Gründen ich umgezogen bin und dass es da gar nicht so schlimm ist. Und gleichzeitig aber auch immer wieder diese Frage zu oder die Aufforderung zu beantworten, ob ich denn überhaupt Sächsisch spreche und dass man, wenn ich jetzt wirklich aus Dresden komme, dass man mir mein Sächsisch nicht anhören würde. Und diese ganzen Fragen konnte ich so schnell nicht beantworten, weil mir die Worte gefehlt haben. Dann habe ich angefangen, eben nach Worten zu suchen. Und diese Worte habe ich aber auch erstmal durch Bildsammlungen oder Bilder eigentlich interpoliert, sozusagen.
Das heißt, Sie haben Bilder gesammelt, Material zu Dresden, haben sich auch Ihrer Arbeit persönlich sozusagen zugewendet. Würden Sie auch aus der Distanz sagen, Sie leben ja mittlerweile in Köln, Ihre Beziehung zur Stadt hat sich verändert?
Ja, natürlich. Über die Zeit verändert sich die Beziehung, weil ich eben nicht mehr vor Ort bin und natürlich auch eigentlich seitdem ich aus Dresden ausgezogen bin, die Stadt aus einer Fernsicht betrachte, also dieser Modus des Fernsehens, wortwörtlich, zieht sich sozusagen durch meine Arbeit. Ich versuche dabei zu beobachten, wie über die Stadt Dresden, den Raum Sachsen oder gar den Osten, die ich teilweise die Vermutung habe, dass es als Synonym jeweils gebraucht wird, wie medial darüber berichtet wird. Was bedeutet es, wenn es so und so berichtet wird? Wie werden da wieder Vorurteile ausgegraben und wie nehme ich diese Vorurteile mit und verdrehe sie einerseits mit einer Art Humor, den ich da anbiete, aber nicht erzwinge, sondern anbiete und andererseits aber einfach auch über eine Bildmasse. Dieser Auszug aus Dresden hat mir überhaupt erst die Fähigkeit gegeben, ja, mit dieser Fernsicht auf Dresden zu schauen, weil sonst hätte ich einfach immer in Dresden geschaut und das wäre sicherlich sehr vielleicht politischer geworden oder ich hätte gar nicht erst angefangen damit.
Weil Sie gar nicht auch mitbekommen hätten, wie andere Menschen, die nicht aus Dresden oder Sachsen stammen, auf ihre Stadt schauen. Aber aufgrund der Berichterstattung, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, ja, genau. Sie deren Sicht auch einnehmen konnten. Und das ist auch das, was Sie in der Ausstellung verhandeln. Da zeigen Sie auch unzählige Bilder und Videoschnipsel. Sie haben ja auch gerade schon ein Beispiel genannt. Ist es das, was man dort sieht? Oder können Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel konkretisieren?
Also das Kernstück der Ausstellung ist das Buch, was ich veröffentlicht habe. 2021 kam es raus. Genau, das Buch, das ist eigentlich schon, also ich habe das schon, also mir überlegt, ein Buch zu machen, weil das Buch einfach für mich ein anderer Raum ist als ein Ausstellungsraum, der wieder an einen gewissen Ort gebunden ist. Und das Buch befindet sich in einem ähnlichen Zustand wie ich, würde ich sagen, in so einem Transformationsprozess, um den sich das ganze Thema auch in verschiedener Hinsicht eigentlich dreht. Also es geht dabei einerseits um die Kindheit, aus der ich mich oder die Jugend auch, Jugend, Kindheit, das Erwachsenwerden. Andererseits geht es natürlich auch um Ost-West-Transformation, Transformationsprozesse, die ich selber durchmache und mir gleichzeitig die Frage stelle, inwiefern bin ich doch noch mit Geistern eines vergangenen Systems der DDR aufgewachsen. Und diese ganzen Fragen sind sozusagen auch in der Ausstellung zu sehen. Nicht explizit, aber einfach durch viele Bilder, die ähnlich wie in der Fahndungssituation bei der Polizei, da kommen wir dann wieder zu dem Diamantenraub zurück, zu sehen sind. Und man kann sich da seine eigenen Fäden ziehen und Muster erkennen.
Also Ihr gleichnamiges Buch verknüpft Bild und Text auf 248 Seiten. Sie haben die Themen gerade auch schon angesprochen. Welches Ziel, welche Hoffnung verfolgen Sie denn mit dieser Publikation oder auch mit Ihrer Ausstellung?
Das ist eine schwierige Frage mit der Hoffnung, weil ich selber eigentlich damit beschäftigt bin, für mich und für meinen eigentlich auch Freundeskreis oder Kreis, in dem ich sozialisiert bin, in dem sehr viele neue Themen angefangen haben und Fragen und Medien, also auch das Internet und also so eine gewisse Coming-of-Age-Story, die aber so immer noch und sicherlich noch lange, also solange ich lebe, sicherlich läuft. Das sind eigentlich Themen, wo ich, wie gesagt, diese Selbstbefragung starte und meine Hoffnung wäre wahrscheinlich in dem Sinne, dass ich mich so ausdrücken kann, wie ich es möchte, mit Hilfe verschiedener Medien. Also das eine Medium Sprache ist für mich nicht ausreichend, um es an sich wirken zu lassen, sondern ich brauche das Bild dazu und am besten wahrscheinlich noch den Sound, der eben dieses spezielle Sächsisch erklingen lässt. Denn das Sächsisch an sich kann ich auch in Bildern darstellen. Es ist ein bisschen schwierig, aber durch das gesprochene Wort wird das Ganze nochmal sehr viel runder und einleuchtender. Und diese Mündlichkeit, das gesprochene Wort, aber auch die Situation in einem Bild rüberzubringen, das wäre die Hoffnung sozusagen, dass ich da eine gewisse Form der visuellen Sprache entwickeln kann, die aber auch den Zweifel und auch das Unfertige und aber auch die Verbindung zu Vergangenheiten zulässt, die ja auch nicht immer politisch korrekt gewesen sind, aber man sich das auch eingesteht und da in einen gewissen Austausch kommt. Das ist, glaube ich, vor allem die Hoffnung, also in Gespräch, in Dialoge, in Austausch zu kommen.
Und nochmal für Sie persönlich, weil Sie auch gerade über Sprache gesprochen haben. Was macht das Sächsisch als Sprache für Sie so besonders?
So wie ich das Sächsisch innerhalb meines Freundeskreises oder verschiedener Freundeskreise eigentlich eben auch kennengelernt, zu schätzen gelernt habe, ist ja so eine gewisse Sportlichkeit, also wie ein Wortsport, in dem sich eigentlich in unserer Generation zumindest eigentlich alle des Klangs des Sächsischen bewusst waren und das als Stilmittel angewendet haben, um wirklich nochmal Dinge deutlich zu betonen und gleichzeitig aber auch Unterschiede zwischen Generationen oder Altersgruppen aufzumachen, indem man Dinge so ausspricht, wie vielleicht die Elterngeneration oder Großeltern oder andere Milieus vielleicht Dinge auch aussprechen. Das mit einem absurden Fachhochdeutsch teilweise sehr situativ aufeinanderprallen zu lassen, sodass eigentlich der ganze Glanz der Sprache sich in solchen Momenten wirklich sehr greifbar zeigt. Und damit gibt es natürlich eine ganz spezielle Form des Humors, in dem teilweise wirklich über Tage, das sind ja dann keine Witze, sondern es sind so situative Wortspiele und in denen über Tage, manchmal Monate, diese situativen Wortspiele auf die Spitze getrieben werden, was teilweise aber auch eben wieder dazu führt, dass es schwierig wird, weil wenn man immer mehr auftrumpfen möchte, dann geht es manchmal eben auch nach hinten los oder es kippt dann irgendwann. Aber diesen Umgang mit der Sprache, mit dem Dialekt und mit dem Klang, der wirklich manchmal derb klingt, aber eben auch derb klingen muss, damit man Betonungen oder wirklich Metaphern erzeugen kann, das ist für mich ein sehr besonderes Element am Sächsischen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg oder ja, Baden-Württemberg im Badischen oder Schwäbischen gesucht, aber erfolglos nicht gefunden.
Eine Spurensicherung gemischter Gefühle. Es geht um die Diskrepanz zwischen eigenen Erfahrungen und vermittelten Zuschreibungen Dresdens. Das Projekt heißt I Lost My Gems, stammt vom Künstler Manuel Sekur. Es gibt ein Hörspiel, es gibt ein gleichnamiges Buch und die Ausstellung in Köln ist im Gold und Beton noch bis zum 4. August zu sehen. Herr Sekur, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich.
Techno-Festivals sind weltweit angesagt, ob in Albanien, Kasachstan, Libanon, Mexiko und natürlich auf Ibiza. DJs wie David Getter, Armin van Buuren oder auch Amelie Lenz bringen die Musik der 90er Jahre Love Parade bis nach Indien und Brasilien. Die Botschaft natürlich auch im Jahr 2024, Peace and Love. Und die Mutter aller Techno-Festivals ist das Tomorrowland. Das feiert dieses Jahr ihr 20. Jubiläum, ist im belgischen Boom klein gestartet und heute laden 16 Bühnen das Publikum ein. Susanne Lettenbauer hat das erste der zwei Jubiläumswochenenden miterlebt.
Auf 43 Metern Höhe und 160 Metern Länge flattern Schmetterlinge über die riesige Hauptbühne. Es rauschen Wasserfälle, sprießen riesige Pilze und üppige Blumen. Eine Mischung aus Pandora Fantasy Flowers, Beatrix Potter Happy Versum und Pixars kugeläugigem Unschuldsversprechen. Eine gewaltige Illusionsmaschine, die da seit 20 Jahren auf das 75 Hektar große Erholungsgelände der kleinen Stadt Boom bei Brüssel für Europas größtes Techno-Festival, das Tomorrowland, geklotzt wird. Ein Versprechen an die internationalen Fans, eine Traumwelt der Zukunft zu kreieren, jenseits aller politischen Krisen und einer sich immer stärker polarisierenden Welt. Die einfache Message: Live today, love tomorrow, unite forever. Das Wichtigste am Tomorrowland sei das Verhalten der Besucher, wie freundlich alle miteinander umgingen. Das erstaune sie jedes Jahr, so diese Besucherin. Sie genieße, wie die Festivalbesucher aus aller Herren Länder jeden Moment feiern, gemeinsam mit Menschen aus der ganzen Welt.
Everybody is nice and happy and
Die Leute kommen von überall hierher mit ihren sehr unterschiedlichen Meinungen. Aber sie kommen hier zusammen und lernen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein, eine andere Hautfarbe oder sexuelle Ausrichtung zu haben. Das feiern wir hier. Das ist die wirklich wichtigste Message vom Tomorrowland und anderen Musikfestivals, die ich sehr unterstütze, ohne selbst zu politisch zu werden.
Friede, Freude, Heiterkeit, die Krisen weltweit einfach vergessen. Dafür sei das Festival einmal geschaffen worden, sagt der niederländische Trance-House-Künstler Armin van Buuren. Aus 5 Bühnen 2005 wurden bis heute 16 Bühnen. Ein gigantisches Spektakel, gekleidet in die scheinbar heile Welt des verspielten Jugendstils des 19. Jahrhunderts. Dass es immer wieder brodelt hinter den Flower-Power-Kulissen, zeigte das Fehlen von Superstar David Guetta 2022, weil man sich nicht einig geworden sei. Das Festival ist räumlich, aber auch logistisch an seine Grenzen gekommen. Ein Wachstum ist nicht mehr möglich, sagen Insider. Weil Wachsen in Belgien nicht mehr geht, hat das Tomorrowland Ableger gegründet. In Brasilien, in den französischen Alpen, man ist in Dubai präsent und schaut sich nach weiteren Standorten um, so Sprecherin Debbie Willemsen. Wir schauen Richtung Thailand und planen vielleicht noch ein Festival in Mexiko und Kolumbien. Wir besitzen eine mobile Bühne, die relativ einfach zu transportieren ist. Die kann verschifft und schnell aufgebaut werden. Zum Beispiel in Afrika oder warum auch nicht in Saudi-Arabien. Das ist alles machbar. Techno à la Tomorrowland ist zum Exportschlager geworden. Der saudische Veranstalter Middle Beast organisiert Rave-Festivals, um das Königreich für das internationale junge Publikum fit zu machen. Political Greenwashing. Auch die Emirate sind auf den Trend aufgesprungen, holten im Januar das rumänische Untold Festival nach Dubai. Mit dabei der Tomorrowland-Superstar Armin van Buuren.
Ich will da gar nicht zu politisch werden. Mir geht es vor allem um meine Fans. Wir sollten das nicht überbewerten. Ich war in Ländern, wo meine Mutter meinte, musst du dahin? Also in den Kriegsgebieten im Nahen und Mittleren Osten. Aber meine Fans wollen einfach nur meine Musik hören. Das ist in gewisser Hinsicht auch schon politisch. Zu zeigen, dass wir alle Menschen sind und gemeinsam feiern können. Bei all den politischen Krisen heute, dem Rechtsruck in vielen Ländern, ist das Wichtigste, in Kontakt zu bleiben, miteinander zu reden. Keep talking.
Europas größtes Techno-Festival ist längst an seine Grenzen gekommen, auch musikalisch. Von den 800 gebuchten Künstlerinnen und Künstlern verlieren sich viele in durchhörbaren Mash-ups alter Hits aus den letzten 30 Jahren, wie dem Polarkreis 18-Hit Allein, Allein. Der deutsche Techno-Experte Henry Juna vom Musikmagazin DJ Mag.
Wer was Neues sehen will und sehen will, in welche Richtung sich die elektronische Musik und die Kultur dahinter entwickelt, der ist gut aufgehoben in Tulum, auf neuen Festivals in Albanien, in Georgien.
Über den Hype und das 20-jährige Jubiläum des legendären Techno-Festivals in Belgien, das Tomorrowland. Ein Bericht von Susanne Lettenbauer.